nehmen. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Das ist ein fantastisches Leben, getragen, geführt und geleitet vom allmächtigen Gott. Auf dem Lamm. Da muss ich mir keine Gedanken machen, wie geht's mit mir weiter, was passiert als nächstes. Und mein Thema heute ist das wahre Leben. Liebe das gute Leben. Das ist das nächste große Überschrift, was ich hier bei mir habe. Gott will, dass seinen Kindern gut geht, dass sie ein gutes Leben leben, dass sie glücklich sind, fröhlich sind alle Tage. Der Kämmerer nach seiner Taufe, nach seiner Bekehrung, er zog fröhlich seine Straße weiter. Egal was da kommt, egal wie es weitergeht. Man hat oft gar keine Ahnung, wie es weitergeht, aber der Herr ist mit uns. Halleluja. Und das macht das Leben aus. Es liegt an uns, dass wir ein gottwohlgefälliges Leben leben, dass wir die Quellen Gottes anzapfen oder ausbuddeln und einfach entdecken, die Fülle Gottes. So, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag werde ich über den Heiligen Geist sprechen. Unterdrücke nicht den Heiligen Geist. Gott wirkt. Gott arbeitet. Gott redet Tag und Nacht zu uns. Und Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen. Unterdrücke nicht das Reden Gottes. Schalt nicht aus. So wie die Titanic, die hat gesagt, wir sind unsinkbar, uns kann es nichts passieren. Und sie haben die ganzen Funkgeräte ausgeschaltet und sind einfach gefahren. Und dann, als nachher zu spät war, SOS gesandt, da wollte die Kalifornier nichts mehr hören davon. Verstehst du? Die haben ausgeschaltet, die ganzen Signale. Die wollten es nicht hören. Deshalb unterdrücke nicht den Heiligen Geist. Wenn Gott redet, das hat was auf sich. Pass auf. Dann Samstag werde ich über Ehrlichkeit sprechen. Viele Menschen lügen sich selber was vor und machen sich was vor. Lebe ein Leben der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit. Und zwar vor dir selber, nicht vor andere Leute. Wir sollen nicht anderen Leuten ehrlich sein, sondern vor uns selber als erstes. Denn die meisten Leute, die für andere leben, die lügen sich was vor, die machen sich was vor. Sei also zu dir selber zuerst mal ehrlich und aufrichtig und dann wirst du auch anderen gegenüber ehrlich sein. Und dann am Sonntag werden wir über uns selbst sprechen. Verstehe dich selbst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Gott will, dass du ein Leben ohne Angst lebst, ohne Sorgen. So, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht mit ihrer Pracht. Also lebe ein siegreiches Leben, egal wie die Stürme sind. Die Sonne interessiert sich nicht, ob der Bauer da schimpft oder nicht, ob er flucht oder nicht. Es ist vollkommen egal. Die Sonne geht auf und die geht wieder unter. So ist es der Christ. Er lebt sein Leben, er hat seinen Frieden, ist sicher und geborgen, er ist in Harmonie mit Gott und das ist so viel wert, Harmonie mit Gott zu haben. Wir sollten so sein wie ein Baum. Der Baum trägt seine guten Früchte. Ab und zu mal hat er auch ein paar faule Früchte. Also ich habe noch nie einen Baum gesehen mit lauter guten Früchten. Es gibt manche Bäume, die tragen Frucht, aber das ist manchmal ist der Wurm drin in mancher Frucht. So, aber was soll's? Der Baum trägt gute Früchte. Und ein guter Baum verkraftet ein paar faule Früchte. So auch ein guter Christ verkraftet ein paar Fehler, ein paar dunkle Stellen, ein paar Schwierigkeiten. So, es reicht nicht aus, das gute Leben zu haben. Man muss auch das gute Leben ausleben. Und da ist die Frage, mache ich das? Es hat keinen Wert, etwas zu besitzen und nicht zu gebrauchen. Manche haben ein Auto zu Hause, aber sie fahren das Auto nicht. Ich habe da ein Künstler auch bei Heilbronn, einen Bruder gehabt, hat sein Auto in der Garage mit Heu verdeckt. Und erst nach Jahren irgendwie machen die sich Scheune oder den Schuppen sauber, da kommt ein alter, ich weiß nicht, ein alter Wagen, also sogar Antiquitätswert hat es gehabt. Der hat das Auto nicht gefahren. Der hat Führerschein gehabt und hat nicht das Auto benutzt. Verstehst du? Nur das Auto irgendwo verscharrt, irgendwo in eine Scheune hingestellt und mit Heu zugedeckt. So aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht warum. Jemand hat es aus der Gemeinde hier das Auto gekauft, TÜV gemacht und es war ein ganz tolles Auto. Aber er hat das Auto nicht gebraucht. Natürlich waren Dinge verrostet. Wer die Talente nicht gebraucht, wer einen Flug nicht gebraucht, der rostet mit der Zeit. So, wer rastet, der rostet. Du musst deinen Führerschein benutzen und gebrauchen. Wenn du die Dinge nicht gebrauchst, das ist wertlos für dich. Für was hast du die Prüfung gemacht? Für was hast du dich angestrengt? So, einen guten Namen zu haben, das reicht nicht aus. Du musst auch deinem Namen Ehre zu machen, dass du diesen Namen auch wirklich gebrauchst. In der Bibel heißt es einmal, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Und so viele Menschen, weißt du, sie heißen, was weiß ich, Schneider, Metzger und so weiter und haben von diesen Berufen gar keine Ahnung, sie haben sogar Angst, einen Hasen zu schlachten. So, als Metzger. Gott hat uns reich beschenkt, ihr Lieben, mit allem, was wir brauchen. Und jetzt muss ich das umsetzen und gebrauchen. Unsere Talente, jeder hat ein Talent bekommen, mindestens ein. Du kannst irgendetwas ganz gut und das andere, naja, das verbesserst du Stück für Stück. Wenn du deine Talente nicht gebrauchst, dann wird dir das genommen, das, was du auch hast. So wie in dem Gleichnis Jesu mit den Pfunden. Gott will, dass wir unsere Gaben gebrauchen und dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, Probleme bewältigen, lebe das gute Leben. Das ist meine Botschaft heute. Aber lass dich nicht von anderen leben, dass andere dich kommandieren, andere dich vorschreiben, andere dich stressen, andere dich zwingen zu Dingen, die du gar nicht willst, die gar nicht in deiner Natur, in deinem Wesen liegen. Und viele merken es zu spät, ich wurde gelebt, ich wurde gebraucht und missbraucht. Und das muss gar nicht was Schlimmes sein, dieser Missbrauch, aber du hast dein Leben nicht gelebt und du hast dein Leben verlebt. Das wahre Leben ist anders, als was man dir so in der Schule beigebracht hat, oder in der Kirche, oder in der Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht. Sei still und brav, mach deinen Mund nicht auf, motz nicht und muss immer zu allem Ja und Amen sagen. Gott lehrt uns einen anderen Weg, ihr Leben. Das Leben, das du wirklich leben solltest. Das, was du leben möchtest. Die Frage ist, lebst du das Leben, das du leben solltest und möchtest? Die Frage stelle ich im Raum. Du hast nur ein Leben. Und wie schnell ist deine Jugend vorbei? Wie schnell ist dein Leben vorbei und du hast nicht gelebt? Und du hast nicht das getan, was du tun wolltest? Du hast nur dahin vegetiert, bist rumgehängt, rumgegammelt, dich herumgedrückt, so wie die Leute in der Bibel immer wieder müßig auf dem Markt sich rumgetrieben, bis Jesus sie gerufen hat. Oder dieser Großgrundbesitzer kommt und könnt bei mir arbeiten. Der eine früh morgens, der andere mittags, der andere abends, sogar kurz vor Feierabend. Das Leben ist nicht nur Nichtstun. Sei Täter des Wortes. Du hast eine Bestimmung für dein Leben. Und was ist das? Lass uns darüber nachdenken. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, hartes Wort, der kann nicht was mein Jünger sein. Der was alles, was er hat, was er ist, was er kann. Und du musst ein anderes Leben leben, als das, was du vielleicht heute oder schon in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren gelebt hast. Denk um. Denk um. Man lebt richtig. Soll ich dir sagen, wie? Wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen. Und wir werden klug, wenn wir drüber nachdenken, über unseren Tod, wenn wir wissen, mein Leben ist eines Tages vorbei. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterblich sind, dass wir vergänglich sind und dass im Leben alles so schnell vorbeigeht. Und erst mit dem Tod lernst du das Leben richtig zu leben. Erst mit dem Tod. Eigentlich nach dem Tod geht das Leben weiter, aber vor dem Tod muss man richtig leben lernen. Weißt du, eines Tages kommen wir in ein Land, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer und kein Geschrei ist. Aber jetzt müssen wir so leben wie im Paradies. Denn heute, so du meiner Stimme gehorchst, sagt der Herr, wird dein Friede sein wie ein Strom. Das wahre Leben ist nicht nur jenseits von dem Strom des Lebens. Nein, ist auch diesseits. Fang an, so zu leben, als wenn du sterben würde, sofort in diesem Augenblick. Und dann setzt du Prioritäten in deinem Leben. Was ist wichtig? Wenn du wüsstest, du würdest morgen früh nicht mehr aufwachen, was würdest du heute Abend noch tun? Schnell eine Entschuldigung schreiben, schnell irgendwie Dinge in Ordnung bringen, ständig Prioritäten setzen, jemand noch anrufen, den du schon lange hättest anrufen sollen. Stell dir vor, du würdest morgen nicht mehr aufwachen. Soll es heute Abend erledigen. Und wir wissen nicht, ob wir morgen aufwachen. Das geht manchmal schneller, als wir denken. So, mach dich bereit. Mach dich bereit für das Leben, das wahre Leben. Und das fängt hier schon an. Jakob Böhme hat diesen schönen Spruch gemacht, der mir gefällt, egal was du vom Jakob Böhme hältst. Der nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Lass es so zergehen. Sterben, bevor du stirbst. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Egal. Unser Wandel ist im Himmel, heißt es in der Bibel. Dort haben wir das Original, aber wir müssen hier die Kopie ausleben. So dein Wille geschehe hier auf Erden, wie der bereits im Himmel geschieht, wie von Gott festgelegt ist. Gott ist derjenige, der unser Leben bestimmt, dieses neue Leben. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur lebt ein neues Leben, ein fantastisches Leben. Aber das sehe ich oft bei vielen Christen nicht. Die jammern weiter, noch viel schlimmer wie vorher. Suchen nur Mitleid. Sie wollen bedauert werden. Ach, wie es mir geht. Nein. Der Herr Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe. Fang an, dieses Leben zu leben, das Jesus Christus lebt. Jesus sprach, ich lebe. Und wir werden nachher am Schluss ein schönes Lied singen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Fang an, dieses Leben, dieses Jesus-Leben zu leben. Spreche, wie Jesus sprach. Verstehst? Ich lebe. Fang an, so zu dienen, wie Jesus gedient hat. Fang an, dich so zu benehmen, wie Jesus sich benommen hat. Wo auch immer. Im Leben, in Nazareth, 18 Jahre, da baut er Häuschen. Und was weiß ich, was er zu Hause alles noch macht. Dann ist er Rabbi, geht durch die Lande, heilt Kranke, dient den Menschen, wird für verrückt erklärt. Sogar die Mama will ihn zurückholen und sagen, Junge, du wirst noch ins Gefängnis kommen, wenn du noch so weitermachst. Weißt du, die Leute haben ihn nicht verstanden, aber das ist das Leben Jesu. Fang an, ein missverstandenes Leben im Namen Gottes zu leben. Menschen werden dich nicht verstehen, wenn du Christ bist, wenn du Jesus lebst. Benehme dich so wie Jesus. Gläubige, sie leben nicht ihr Ego mehr, sondern sie leben das Ego Gottes aus. Den Willen Gottes, dein Wille geschehe im Himmel. Okay, da wollen wir gar nicht diskutieren, können wir auch gar nichts tun dafür. Wie auf Erden. Jeder Gläubige führt ein Doppelleben. Puh, Bruder Matthäus, was sagst du? Der lebt im Geist, der lebt im Himmel, der wandelt im Himmel, der wandelt mit dem Herrn und der lebt hier auf dieser Erde mit. Ja, der steht mit Beinen in diesem Leben. Der muss arbeiten, der muss schuften, der muss kämpfen, der muss ringen, der muss, was weiß ich, der muss alles Mögliche tun, um durchzukommen. Aber wir haben ein Auferstehungsleben. Denn in meiner Bibel heißt es, derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, der macht auch uns lebendig. Unsere sterblichen Leiber werden wieder lebendig gemacht. Aber du kannst jetzt schon ein lebendiger Mensch sein. Und nicht nur, dass du dahin vegetierst. Weißt du, aufstehen, schlafen gehen und essen vielleicht und sonst noch ein bisschen was, ein paar Kleinigkeiten. Auferstehungsleben ist das wirkliche Leben. Einfach im Geist auferstanden sein, im Geist Dinge tun. Weißt du, du kannst vielleicht viel, nicht mehr viel tun, aber du kannst inspiriert werden vom Heiligen Geist, geleitet und geführt werden davon. Und bevor es eine Auferstehung gibt, für dich und mich, für uns alle, müssen wir vorher krepieren, sterben, begraben werden. Und die Taufe ist so ein Symbol, begraben werden. Viele sind aber getauft, aber ihr alter Adam schwimmt immer noch und die alte Eva schwimmt immer noch. Die musst du schön unter das Wasser halten. Adam, du bist tot. Dich gibt's nicht mehr. Was ich lebe, das lebe ich jetzt im Glauben an Jesus Christus. Bevor wir auferstehen, müssen wir also sterben, und zwar den wahren Tod. Nicht nur, dass wir beerdigt werden und dann unseren Atem aushauchen. Nein, wir müssen den wahren Tod sterben. Und der wahre Tod ist, dass wir jetzt schon von dieser Welt nichts mehr mitnehmen. Wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das müssen wir verstehen, was das ist. Das ist der wahre Tod. Ich brauche das alles gar nicht mehr. Zum Vater Ignatius, glaube ich, das war so im ersten Jahrhundert, als da kam jemand in der Gemeinde zu diesem Bischof und hat gefragt, Bruder, du predigst immer, wir müssen gestorben sein. Aber was ist gestorben sein? Dann hat er diese Fragerin, diese Person, die gefragt hat, gesagt, du weißt ja, letzte Woche haben wir beerdigt, Bruder sowieso, aber du weißt, da war ganz komischer Kauz. Der hat nur Probleme gemacht. Der hat uns nur Schwierigkeiten gemacht. Geh auf den Friedhof, du weißt, wo der beerdigt ist. Und sag alles Gemeine, alles Schreckliche, alles Gehässige, du Verfluchter, du Verdammter und so weiter. Schimpf ihn richtig aus. So, komm zurück. Hat es getan, war gehorsam. So hat man damals die Lektionen gelernt, die Glaubenslektionen. Und dann sagt sie, weißt du, es ist auch gar nicht so lange her, wir haben Schwester sowieso beerdigt, so wie eine Tabea. Die haben wir beerdigt. Und die war eine ganz liebe Seele. Die hat so gedient, die war so fleißig, die hat die Gemeinde zusammengehalten, die hat den Jüngern die Füße gewaschen. Sie hat so viel Gutes getan. Geh auf den Friedhof und erzähl und sag, liebe Schwester, der Herr segne dich. Du warst eine ganz süße, liebe Schwester. Du hast so viel Gutes für die Gemeinde getan. Du hast die Gemeinde getragen. Du warst so wichtig für die Gemeinde. Wir vermissen dich. Du hinterlässt uns eine große Lücke. Hat sie gemacht? Oder die Person hat gemacht, kam zurück. Dann sagt der Kirchenvater und sagt, was hat sie denn gesagt? Nix. Du siehst, also der Verdammte, der Schlechte, der sagt nichts mehr, wenn er tot ist. Und die liebe Schwester sagt auch nichts, wenn sie tot ist. Das ist das Geheimnis des Todes, wenn wir gestorben sind. Und die Frage ist, sind wir gestorben? Bist du gestorben? Ist dein altes Ich, dein Ego gekreuzigt? Bist du schon im Grab gelegt? Weißt du, bist du schon im Grab? Ist das Grab schon versiegelt? Und der Herr kann dich nur auferwecken, wenn du nichts mehr sagst. Wenn man dich beschimpft, dich beleidigt, dich kritisiert, dich in die Pfanne haut, dich ja verachtet, ablehnt, verspottet, dann bist du gestorben. Du bist gestorben, wenn du nicht mehr so, oh prima, sie lobt mich und er lobt mich. Verstehst du? Du bleibst ruhig, du bleibst auf dem Teppich, du gehst nicht hoch und mehr und dir steigt es nicht das Blut in den Kopf, wenn du gelobt und gepriesen wirst. Das ist gestorben sein. Und nur dann kannst du auferweckt werden, Bruder, Schwester. Und das beginnt, da beginnt das neue Leben, diese Auferstehung. Der Heilige Geist macht uns lebendig. Wir können nur auferstehen, wenn der Herr uns auferweckt. Ich kann selber nicht aus dem Grab rauskommen. Jesus ist auch nicht aus dem Grab selber rausgekommen. Ihn hat der Vater auferweckt. Geschwister, so wichtig, dass Gott uns auferweckt, dass Gott uns aus dem Grab herausholt, dass Gott uns Frieden schenkt, dass Gott uns diese Gelassenheit und diese Ruhe schenkt, dass wir einfach den Frieden Gottes haben. Menschen, die gestorben sind, die können nur auferweckt werden, und zwar bevor sie sterben. Verstehst du das, was es ist? Mein Thema ist hier, ja, der Glaube lebt weiter, das wahre Leben geht weiter, wenn wir Jesus in uns haben. Dann schaust du nicht mehr auf die Krankheit, dann schaust du nicht auf die Probleme, dann schaust du nicht auf die Belobigungen, dann schaust du nicht, wenn man dich groß in den Himmel hebt, Pastor sowieso, Bruder sowieso, dann schaust du auch gar nicht auf die Titel, Doktor, Professor, was weiß ich. Das ist alles Schnuppe. Jesus hat 3 Totenauferweckungen gehabt und das ist ganz wichtig, dass wir diese mal betrachten. Und ich fange jetzt bei einer Sache nur an. Er hatte den stinkenden Lazarus auferweckt. Der stinkt schon. Nee. Der kann nicht mehr auferweckt werden. Doch, der Herr kann sogar Stinkende auferwecken, die schon in der Verwesung übergegangen sind. Das ist eine Botschaft, eine geistliche Botschaft, eine Predigt für sich selber. Andermal. Er hat den Jüngling von Nain auferweckt. Auch wieder eine Botschaft für sich selbst. Und heute bleibe ich ganz kurz bei dem Töchterlein des Jairus. Der Herr Jesus hat das Töchterlein des Jairus auferweckt. Und sie fängt erst richtig ihr Leben zu leben. Die war nur 12 Jahre alt. Aber dieses Mädchen wollte nicht mehr leben. Sie hat ihr Leben sich aufgegeben. Und ich spreche zu Leuten heute, die sich selbst aufgegeben haben. Menschen sind gestorben, obwohl sie leben. Und sie hat sich selbst aufgegeben. Sie können nichts mehr tun. Sie reagieren nicht mehr. Für sie ist die Welt bedeutungslos. Sie sind gestorben. Und das Mädchen wollte sterben um jeden Preis. Gott hilf mir. Ich will nicht mehr bei diesem Vater zu Hause sein. Sie hat es nicht böse gemeint, aber sie hat es in ihrem Herzen das gesagt. Sie ist gestorben. Tote, weißt du, Tote vermissen nichts. Die sagen, ja, ich möchte nur einfach meine Ruhe haben, meinen Frieden haben. Dieses Mädchen, 12 Jahre, noch nicht einmal richtig Frau, gerade in der Pubertät, denn im Judentum konnten die Frauen ab 12 Jahre heiraten, was auch immer. Weißt du, wenn du gestorben bist, andere bedauern und bemitleiden dich, die streiten nicht mehr mit dir, die pochen nicht mehr auf dein Recht oder ihr Recht und sie bilden sich auch nichts mehr ein, gestorben sein. Das Mädchen ist gestorben, die war aber die ganze Zeit krank. Dieses Mädel war die ganze Zeit krank. Aber lass mich nochmals, wenn du gestorben bist, du nimmst nichts mehr wichtig. Weißt du, dir ist die Welt nuscht. Wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Eine knallharte Botschaft ist das, was Jesus hier predigt. Und wir müssen sterben, bevor wir sterben. Denn dann hat der andere Tod keine Macht über uns. Und nur Tote, die wirklich gestorben sind, hier in diesem Welt, in Zeit, in diesem Zustand, diesem Umfeld, die können auferstehen. Und alle Menschen müssen sterben. Ob sie wollen oder nicht. Sogar die zwei Zeugen, die in den Himmel entrückt worden sind, wahrscheinlich Elia und Henoch, die müssen wieder zurück auf diese Erde kommen, um zu sterben. Also, wir entgehen dem Tod nicht. Wie sieht ein Toter aus? Er spricht nicht mehr, diskutiert nicht mehr, streitet nicht mehr, pocht nicht auf sein Recht. Ich will nur zuerst mal, bevor ich auf das Mädel eingehe, ich will zuerst mal ein paar Sachen machen, was der Tod wirklich ist. Das ist der praktische Tod. Was sind die Auswirkungen, wenn ich gestorben bin? Sind wir in Christus gestorben, so werden wir mit Christus auferstehen. Aber was ist das? Die meisten Leute denken, das ist irgendwie ein bisschen Religion, ein bisschen Weihwasser, ein bisschen Weihrauch. Weißt du, wenn du gestorben bist, du brauchst nichts mehr, bist auf niemand mehr neidisch oder eifersüchtig, dann sind die Menschen dir vollkommen egal und wurscht. Bruder, was tut es? Was sagst du? Wir sollen doch alle Menschen lieben. Lieben, ja, gewiss. Aber zuerst musst du dich selber lieben, bevor du andere liebst. Zuerst musst du dich selbst verstehen, bevor du andere verstehst. Weißt du, wenn du gestorben bist, dann geht dir nichts mehr in den Kopf. Mit einem Toten kannst du machen, was du willst, nach links drehen oder nach rechts drehen, er liegt immer richtig. Und Tote sind süßlich. Also ich weiß, wenn ich so Russlanddeutsche beerdigt habe und die machen meistens das Sarg schon auf, obwohl der schon 4 Wochen da liegt, diese Toten sind süßlich. Die riechen süßlich, ja. Verstehst du? Und es mag dir ja komisch vorkommen, aber oft bin ich in einem Sarg hinterhergelaufen bei der Beerdigung und ich riech diese Leiche schon, diese süßliche Leiche, die schon in der Verwesung übergeht. Weißt du, wenn du bist eher süßlich vor dem Herrn, ein lieblicher Geruch, denn der Tod seiner Heiligen ist wertvoll bei ihm, steht in der Bibel, alles Wort Gottes. Und erst wenn du tot bist, dann gibt es deine Wiedergeburt und deine Auferstehung. Viele Menschen sagen, ich bin wiedergeboren. Du musst nur ein bisschen warten, bis du wiedergeboren wirst. Du musst erstmal unter die Erde und dann zum neuen Leben herauskommen, auferweckt werden. Auferweckung ist Wiedergeburt, diese große Wiedergeburt. Natürlich passiert diese Wiedergeburt jetzt schon. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Aber ich muss noch warten, bis es alles fertig ist, bis ich vollendet bin. Ein Kind, das geboren wird, ist auch vollkommen, hat Händchen, Füßchen und so weiter, aber ist noch nicht vollendet. So, auch wir müssen vollendet werden auf den Tag der Auferstehung und vor der Auferstehung. Ja, war auch beim Heiland, der musste sich ständig mit den Juden rumschlagen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ständig Fangfragen, Fall, die haben sie ihm Fallen gestellt. Der musste sich mit den Juden rumschlagen. Aber nach der Auferstehung hat ihn diese Pilatus nicht mehr interessiert, hat der Herodes nicht mehr interessiert, haben die hohen Priester nicht mehr interessiert. Der ist keinem Juden mehr erschienen, außer seinen Jüngern. Die Juden haben vorher ihn verspottet, ihn abgelehnt. Selbst in der Todesstunde haben sie noch gespottet. Anderen hat er geholfen. Sich selber kann er nicht helfen. Wenn du gestorben bist, kannst du dir selbst nicht mehr helfen. Und das ist ein Leben, das man erleben muss. Du kannst dir selber nicht mehr helfen. Du bist von der Gnade Gottes abhängig. Ob du es verstehst oder nicht. Ich verstehe, was das bedeutet. Weißt du, solange du jung bist, das mache ich schon. Schaffe ich. Wir schaffen es. Aber wenn du nachher in eine Phase kommst, wo du nichts mehr kannst, bist du von ihm, von seiner Güte und seiner Liebe abhängig. Mehr denn je. Und selbst in seiner Todesstunde haben sie noch gespottet. Oder solange er hier lebte, bring uns Beweise, beweise uns Gott, wenn du wirklich Sohn Gottes bist, gib uns ein Zeichen. Und er sagte, ihr kriegt kein Zeichen, außer das Zeichen von Jona. In aller Liebe. Und dann kommt vom Kreuz runter. Der ist vom Kreuz nicht runtergesprungen. Hat den Leuten nichts bewiesen. Und weißt du, und das ist, wenn du ein wahrer Christ bist. Ich habe lange Zeit als junger Prediger geglaubt, ich muss den Leuten beweisen. Und ich habe genug Beweise. Vom Atheismus, ich weiß, ich kann beweisen, dass es keinen Gott gibt und dass alles Lug und Trug ist. Und ich kann vom Christentum, vom Glauben beweisen, alles ist Wahrheit. Jesus lebt. Halleluja. Ich kann beweisen. Und ich kann jetzt diese beiden Dinge nehmen und kann einem Atheisten sagen, du horch, du bist auf dem Holzweg. Ich kann das beweisen. Aber das habe ich früher versucht, aber das hat den Leuten nichts gebracht. Weißt du, der Heilige Geist muss die Leute überzeugen. Der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren Beweisarbeit machen können, belegen können. Ganz viel predigen. Du kannst nicht beweisen, dass du Kind Gottes bist. Du kannst nicht beweisen, dass du gerettet bist. Du kannst nicht beweisen, dass du in den Himmel kommst. Du kannst nicht beweisen, dass du ein Heiliger oder Heilige bist. Du kannst nicht beweisen. Du bist genauso wie alle anderen Menschen auch. Aber in dir ist ein anderer Geist. Du lebst nach ganz anderem Vorbild, nach ganz anderen Vorstellungen. Du bist erst gestorben, wenn du aufhörst, den Leuten nichts mehr zu beweisen. Ich bin geheilt. Gut, du bist in der Krankheit geheilt, aber morgen kriegst du eine andere Seuche. Verstehst du? Und da plagst dich rum. Weißt du, in der einen Sache kannst du felsenfest glauben und dann bei der anderen Sache, da glaubst du 100-mal mehr und kannst, erlebst es doch nicht. In aller Liebe, was ich hier sage, ich weiß aus der Seelsorge, was da passiert. Viele Christen scheitern im Glauben. Du bist gestorben erst, wenn du nicht mehr nötig hast, dich mit den Spöttern rumzuschlagen. Verstehst? Lass doch die reden. Also, ich interessiere mich nicht für die Spötter. Lass doch die reden. Vielleicht haben sie auch recht. Auf ihre Art und für sich selber. Und die brauchen die Bestätigung, damit sie recht haben. Lass doch. Reagier nicht drauf. Du musst niemand was beweisen. Ich muss Gott nicht beweisen. Gott hat sich bewiesen in der Natur schon überall und in der Bibel oder was weiß ich, im Leben, in deinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen. Er hat zu den Leuten gesprochen. Du musst Gott nicht beweisen. Hör doch auf. Der Teufel möchte, dass du was beweist. Mach die Steine zu Brot, lieber Gott. Verstehst? Nein. Jesus hat nichts bewiesen. Oder spring runter und zeig, dass du fliegen kannst. Weißt du, der Teufel möchte, dass du dein Genick brichst. Indem du beweist den Leuten etwas. Ich bin mehr, ich hab mehr, ich bin voll Heiligen Geistes. Ich kenne solche Dummköpfe, die beweisen wollen, wie stark ihr Gott ist. Da liegen sie flach auf dem Boden. Oder wie die eine Frau, die wollte in Bad Cannstatt beweisen, sie kann über dem Wasser gehen. Ihr Glaube so stark, dass sie so wie Jesus auf dem Wasser gehen kann. Plumps, und sie war im Wasser. Im November. Und hat sie erkältet. Und war im Krankenhaus. Und dann rief sie mich an. Die Leute, die sie da so überzeugen wollte, niemand hat sich um sie gekümmert. Aber Pastor Martu, das ist so barmherzig und gnädig und läuft den Leuten nach, weil er den Menschen helfen möchte. Und dann habe diese Schwester gesagt, Schwester, siehst du, dich hat ein falscher Geist geritten. Du hast die Bibel zwar wörtlich genommen, aber die ist in diesem Fall nicht wörtlich. Weißt du, Gott hilft uns, wenn du durchs Wasser gehst, ich will dich beschützen und bewahren, dich durchbringen. Wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Aber das ist ganz was anderes, als nur auf dem Wasser zu gehen und zu beweisen, mein Glaube ist so stark. Die liebe Schwester hätte lieber schwimmen lernen sollen vorher. Ja, in aller Liebe. Der Teufel versucht uns zu manipulieren und zu Dingen zu bringen, dass wir beweisen, beweise die Allmacht Gottes, beweise, dass du gesund bist. Ich habe nicht nötig, jemand was zu beweisen. Und werde auch nicht was beweisen. Ich predige das Evangelium. Ich verkündige Jesus Christus. Weiter nichts. Das wahre Leben braucht keine Beweise. Hörst du mir gut zu? Das wahre Leben, das natürliche Leben braucht keine Beweise. Es ist reell. Das ist linker Fuß, rechter Fuß. Und dann gehst du aufrecht. Und dann lebst du. Und dann gestaltest du dein Leben. Das Kreuz ist der Weg für unsere Rettung. Und eigentlich, das ist, was Jesus gepredigt hat. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz nicht nur an Ostern oder sonst irgendwann auf sich, sondern jeden Tag neu und folge mir nach. Das ist Ausleben, die Schwierigkeiten nicht zu beweisen. Guck mal, das ist was, wo Petrus gescheitert ist. So kenne ich Jesus gar nicht. Mann, oh Mann, der verteidigt sich nicht, der spuckt kein Feuer, der macht gar nichts. Jesus steht gefangen da, lässt sich anspucken. Dornenkrone aufsetzen. Er lässt sich, wird sich alles machen. Er war gestorben, bevor er am Kreuz starb. Verstehst du? Deshalb hat ihn das alles gar nicht mehr ausgemacht, was das ganze Pöbelvolk mit ihm veranstaltet hat. Und das sind die Spuren, in die wir gehen sollten. In die Spuren Jesu. Das ist der Weg des Kreuzes. Einfach gelassen sein. Gelassen sein. Geistig. Also äußerlich, materiell, wurschtig sein. Mir ist doch vollkommen egal. Die Welt geht weiter, mit mir oder ohne mich. Jesus hat sich nicht aufgeregt über das Kreuz, hat sich nicht vor dem Kreuz gefürchtet. Er nahm es gelassen hin. Er ist dem Kreuz nicht ausgewichen, wie viele Christen. Ich kriege so viel Post. Was glaubst du nur? Ist es lieb, dass die Leute schreiben. Aber mir ist manchmal so lästig. Soll ich sagen, warum? Weil, bet für mich, bet für mich, bet für mich. Ich habe das Problem, ich habe das Problem, ich habe das Problem. Weißt du, die Leute sollen einfach auf die Probleme zugehen und die Probleme knacken. Und Probleme sind so Nüsse, da ist was drin, wenn du die Nuss knackst. Geh auf deine Probleme zu. Weißt du, aber wir beten uns wie Slalombäder vorbei an unseren Problemen. Herr, verschone mich vor dem, verschone mich vor der Anfechtung. Bitte führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von diesem bösen Armen. Frommes Theater. Aber du kommst nicht vorbei. Wenn du einem Ding ausweichst, kriegst du das Doppelte wieder. In doppelter Verpackung. Oder dreifacher Verpackung. Er nahm das Kreuz gelassen auf sich. Er wusste, das ist Gottes Wille. Durch viel Trübsal, durch viel Kämpfe, durch viele Schwierigkeiten müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das ist Gottes Weg. Und der Mensch ist zum Kämpfen geboren. Das Erste, was er hier, wenn es auf der Welt kommt, dann fängt an zu schreien. Ah! Verstehst du? Und dann der letzte Seufzer, wenn er seine Seele aushaucht. Das Leben ist ein Kampf. Jesus ließ sich festnehmen. Er ist dem Kreuz nicht ausgewichen. Weißt du, er hat so viel Autorität gehabt, als er sagt, ich bin's. Da sind sie alle wie tot umgefallen. Die Römer und die Kriegsknechte des hohen Priesters, die lagen alle auf dem Boden. Er hat Autorität gehabt. Und er hätte sie alle in den Sack packen können und den Jordan runterschicken. Aber nein, er ließ sich festnehmen. Du siehst, er hat Autorität über sich selbst gehabt. Nehmt mich und lasst diese gehen, hat er gesagt, die Jünger Jesu. Er ließ sich verraten. Er ließ sich verdammen und verurteilen. Er ließ sich peinigen. Er ließ sich anspucken. Er ließ, dass man ihm widerspricht. Bist du der Sohn Gottes? Bist du wirklich? Und Jesus sagt, lernt von mir. Lernt von mir. Er hat uns seine Spuren zurückgelassen. Willst du das wirkliche Leben leben? Das ist das wirkliche Leben, das Jesus gelebt hat. Und wir sollen nicht so sein wie Jesus, aber wir sollen in seine Spuren gehen. Und das ist, was ich hier predige, den ganzen Oktober. Verinnerliche das Leben Jesu. Er hat uns seine Spuren zurückgelassen. Und sie sollen, ja, in die sollen wir treten. Wir sollen seine Nachfolger sein. Das, was er getan hat, sagt er, tut's auch. Macht's das auch. Wäscht einander die Füße, nicht die Köpfe. Weißt du, es ist so schön, die Köpfe zu waschen und dann zu massieren. Verstehst du? Aber die Füße zu waschen. Er hat sich erniedrigt. Das wahre Leben ist das Leben in der Gegenwart. Nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Heute, jetzt und hier. Das ist das wirkliche Leben. In der Gegenwart Gottes. Der Herr ist bei mir. Der Herr hat es hinein, der hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das hat der alte Hiob gesagt. Da rege ich mich gar nicht auf. Und das Übrige macht der liebe Gott. Wir haben die Tage auch die blutflüssige Frau gesehen. Ihr Leben war verfuscht. Jahre, die sie gar nicht gebraucht hätte durch die Ärzte. Und damals waren die Ärzte ganz anders. Das haben sie mit der Brechstange gearbeitet. Die haben noch keine Narkose gekannt. Die haben noch so vieles, was wir heute an technischen Dingen haben, haben sie gar keine Ahnung gehabt. Die haben beim lebendigen Leibe, beim vollen Bewusstsein dir die Zähne gezogen. Verstehst? Ohne Betäubungsmittel. Und sie hat viel gelitten, heißt es in der Bibel, diese arme Seele. Viel gelitten, viel Plage. Jahre, 12 Jahre hat sie zugebracht. Diese Jahre hätte sie gar nicht gebraucht, wenn sie gleich zu Jesus gekommen wäre und Jesus berührt hätte. Aber nein, ihre Religion hat wahrscheinlich alles abgehalten. Sie wurde von den Ärzten gequält und viel erlitten. Ist das ein Leben, das du viel erleidest? Wir haben Schmerzen. Und wir müssen durch dieses Tal hindurch. Aber für wahr, er trug für uns unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Weißt du, wir müssen lernen, unsere Schmerzen abzuleiten, umzuleiten. Herr, nimm, Herr, ich weiß, wie furchtbar das ist. Aber nimm du die Schmerzen. Und du wirst merken, du brauchst etwas, was die Schmerzen ableitet. Und wenn du Aspirin nimmst, da wird auch der Schmerz abgeleitet, woanders. Aber nachher kommt es wieder, wenn die Tablette nicht mehr wirkt. So, wir brauchen einen Blitzableiter. Sie hat viel erlitten. Viel. Ihr Leben war eine schlimme Leidenszeit. Und heute schauen wir jetzt auf das Töchterlein des Jairus. Auch nicht besser. Das kleine Mädel. Eigentlich bei den Juden Ja, bis 12 Jahre hat das Kind keine Seele, oder der Mensch. Erst ab 12, nachdem er seine Konfirmation hat oder Kommunion, was auch immer. Und dieses Mädel wird mit 12 Jahren, sie will sterben. Sterben, wenn ich das nur könnte. Sie hat noch ihr Leben gar nicht gelebt. Sie hat ein nicht gelebtes Leben vor sich. Sie hat noch keine Zukunft gehabt. Sie hat noch nicht erlebt, was Frau ist, was Sex ist, was Kinderkriegen ist. Sie hat das alles noch gar nicht erlebt. Und sie will es auch gar nicht erleben. Mir reicht's, was ich schon erlebt habe. Mir reicht's. Was wäre ihre Zukunft gewesen? Aber hier hat sie ein Leben ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Sie war gerade in der Pubertät. Sie hätte heiraten können. Aber, weißt du, will ich nicht. Wenn das wirklich Leben ist, nur verheiratet sein, nur einen Mann zu haben, nur irgendwie Dach über dem Kopf zu haben, ist das wirklich das Leben? So viele Verheiratete merken, das ist nicht mein Leben. Es muss was anderes sein, als nur einen Mann zu haben oder eine Frau zu haben. Sie hat den Wandel des Lebens nicht erlebt. Als Mädchen wollte sie einfach, ich hab's genug. Mir reicht's. Weißt du, sie war Tochter eines Synagogenvorstehers. So Pastorentöchter oder vom Dorflehrer, die Töchter oder Kinder, die haben so viel mitgekriegt, was da in der Stadt oder in der Synagoge läuft. Sie war eine Pastorentochter, Synagogenvorsteher, Tochter. Sie hat so viel erlebt, was zu Hause geredet wird, was man dem Vater zugefügt hat, dass sie gesagt hat, also ich werde keinen Synagogenvorsteher heiraten. Mir reicht's. Weißt du, immer besser sein, immer guckt man runter, guck mal, schau das Mädel an, verstehst, und so weiter, immer als Vorbild, als Musterknabe, Mustermädchen genommen zu werden. Sie wollte das nicht. Sie wollte nicht. Sie wollte lieber sterben und einfach das ganze Leben absteifen, wenn ich nur könnte. Und sie ist krank gewesen. Die ist schon nicht erst in den letzten Wochen krank gewesen, sie war schon lange Zeit krank. Aus dem Beginn des Lebens ist bei ihr nichts geworden. Sie hat das andere Leben nicht erlebt und sie wollte auch gar nicht, wenn das wirklich alles ist. Ihr Leben war nur ein Traum, das nicht gelebt wurde. Und ich spreche hier zu Menschen, die ein Leben leben, das nur ein Traum war, eine Vorstellung. Diese Idealehe, diese ideale Familie, diese ideale Gemeinde, diese ideale Gesellschaft. Aus diesem Trauma und diesem Vater Morgana ist nichts mehr richtig geworden. Je älter sie wurde, je ernster es wurde bei ihr, sie will sterben. Und dann kommt Jesus und weckt dieses Mädchen auf. Sie erlöst von dem Tod in ihrem Leben. Du musst jetzt diese Auferstehung oder Auferweckung des Mädels geistlich verstehen, was das wirklich heißt. Für uns übersetzt, du liest, naja, guck mal, der Heiland hat so ein Wunder getan. Wunderbar, Halleluja. Aber das ist nicht. Er will uns etwas sagen durch diese Auferweckung. Er hat bestimmt mehr Tote auferweckt als diese drei. Aber diese drei sind was Spezielles. Dem Leben, das sie gar nicht leben darf. Und ich spreche zu Menschen, die ein Leben leben, das sie gar nicht leben dürfen. Aus welchem Grund auch immer. Deshalb diese Auferweckung durch Jesus ist der Beginn eines neuen Lebens, eines wahren Lebens, eines anderen Lebens. Seit Jesus in mein Leben kam, ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Das ist eine Verwandlung, wenn Jesus in unser Leben kommt. Dann lebst du anders. Jesus gibt uns unser wahres Leben uns zurück. Er befreit uns von diesem Grauen des Todes, von der Hoffnungslosigkeit, von der Verzweiflung. Er befreit uns. Vor allem, was der Tod so mit sich bringt. Ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Ich darf jenes nicht. Und so ist das Mädchen groß geworden. Die Synagogentochter, du Kind, du musst Vorbild sein für die anderen Kinder. Ich weiß, wie schwierig es ist. Meine Kinder, wir leben im Gemeindehaus. Und so ähnlich kann ich mir die Situation dort vorstellen, in der Synagoge. Denn der Rabbi wohnte auch oben im Haus. Da ging es ein und aus. Die haben so viel miterlebt und mitbekommen. So viel Spannungen und so viel Durcheinander, dass das Kind sagte, nee, danke, Vati. Also ich möchte nicht leben. Das Kind darf nicht leben, darf sich selbst nicht verwirklichen, darf ihre Ideale nicht verwirklichen, was sie als Mädchen möchte. Sie möchte auch auf der Straße springen, wie die anderen Mädels. Und sie wollte auch mit dem Buben ein bisschen rumkampieren. Und vieles andere, was die anderen Kinder durften, sie darf das nicht. Sie ist Pastorentochter oder Rabbi-Kind. Sie war die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers sogar. Und Da war der Chef der Synagoge. Er schrieg nicht. Und ich sagte dir, an was das Kind gestorben ist. Das Kind ist am Vater gestorben. Diesem gesetzlichen Vater. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Wenn ich so Kinder angucke, Pastorenkinder oder Kinder aus frommen Familien, da muss ich dich anständig anziehen. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, aber die kam nicht von Stuttgart, die kam von einer Außenstation, einer Außengemeinde, 30, 40 Kilometer weg. Sie hat in Stuttgart gearbeitet. Zu Hause hat der Vater gesagt, du ziehst dich anständig an, du ziehst den Rock an, du machst eine Hochfrisur, damals war Hochfrisur Mode, und du ziehst dich anständig an, wie eine Frau und so weiter. Und was hat sie gemacht? Sie ist von zu Hause anständig weggegangen. Der Pastor, der Vater war ein Pastor, sogar ein Prediger, so ein Extremer. Und die ist von zu Hause weg, auf dem Bahnhof, auf der Toilette, hat sie sich umgezogen, Jeanshose angezogen, ihre Haare offen aufgemacht, und so ist sie ins Geschäft gekommen, kam sie nach Hause, hat sich auf der Toilette wieder umgezogen und wieder. Verstehst du? Ist Heuchelei. Die war bei mir in der Seelsorge. Die kam in meine Gemeinde immer wieder, und ich habe gesagt, Schwester, du musst ehrlich sein. Sag's deinem Vater, ich bin ich. Wir haben was anderes in der großen Kirche hier, Nazareth-Kirche am Leopoldplatz. Wir haben Gebetsstunde, morgens früh Gebetsstunde gehabt. Da kamen rumänische Schwestern zur Gebetsstunde von 6 bis 7. Was haben sie gemacht? Die kamen in Rock. So eine Schwester soll anständig angezogen sein, zieht keine Männerkleider an. Die wissen nicht mal, was das ist. Die sollen keine Soldatenkleider, keine Rüstung anziehen. Das ist Männerkleider. Aber ihre Dummheit sowieso. In der Toilette haben sie, als wir fertig waren mit der Gebetsstunde, sich umgezogen für die Arbeit draußen. Jeanshose und was auch immer ist. Das ist Heuchelei. Und solche Kinder gehen zugrunde, wenn sie in der Heuchelei weiter verharren. Sie gehen zugrunde. Und früher waren die Christen so konservativ, in aller Liebe. Sie haben es ernst gemeint, ich will denen nicht unterstellen. Aber die haben einfach die Leute in einem Joch hineingespannt, in fremdes Joch, das nicht ihr Joch war. Erschrick nicht. Sie ist an dem Beruf des Vaters gestorben. Sie hat viel gelitten an der Synagoge und an dem Judentum. Du weißt ja, wie extrem Judentum ist. Und bevor Gott dich berühren kann, du musst von dem Judentum befreit werden. Von diesem Religionsverein, von der Synagoge. Von den ganzen Gesetzen, von den ganzen Vorschriften. Und der Herr Jesus hat dieses Joch gebrochen. Er hat den Sabbat entheiligt. Er hat die ganzen Reinigungsgesetze, was die Rabbiner aufgesetzt haben, gesagt, nö, das halte ich nicht. Mir schmeckt's genauso, wenn ich mit schmutziger Hände esse. Also, was soll das? Verstehst du? Die Ehre ist koscher. Nur als Beispiel. Weißt du, die ganze pingelig sein, die ganzen Regeln, die ganzen frommen Regeln, die haben das Mädel krank gemacht. Und ich sage dir etwas, was du vielleicht noch nie gehört hast. Weißt du, sie musste zuerst mal von den Juden, die in der Synagoge waren, die Frommen, die mal geguckt haben, was macht die Pastorentochter? Was macht diese Rabbinertochter? Und dann haben die Frauen alles Mögliche gelehrt. Die waren selber unterjocht und die haben dann weiter gelehrt. Schwester, du musst dein Haupt bedecken. Schwester, wenn du einen Jungen hast, darf 6 Wochen nicht in die Gemeinde kommen. Und wenn du Mädchen gehabt hast, auch nicht viele, nicht, muss ein paar Wochen ausbleiben, denn du bist unrein. Also der liebe Gott hätte dann die Kinder gar nicht geben sollen, wenn es so ist. Aber das sind die Gesetze der Menschen, auch wenn sie von der Bibel her belegen können. Und besonders die Frauen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Pastor viele Jahre gewesen. Da kommen Geschwister aus Rumänien, ganz besonders, oder aus Ostblock, Russlanddeutsche, Kopfbedeckung, das ist bei uns in der Gemeinde. Stimmt. Da habe ich gesagt, gut, wenn du das erkennst und das ist der Richtige, tu das. Aber bitte missionier nicht. Du sollst nicht andere Leute bekehren, so zu machen, wie du das machst oder gewohnt bist. Und da wollte dieses Mädchen keine Frau sein. Die wollte sich nicht verschleiern, was im Islam ganz groß ist, unter der Burka. Verstehst? Das wäre der Normalzustand für eine Frau. Damals gewesen, wahrscheinlich heute auch noch. Und ihr graute es, was so auf sie zukommt. Ich möchte eine Frau sein, ich möchte ein glücklicher Mensch sein, ich möchte mich entfalten, ich möchte kreativ sein, ich möchte das und das tun, vielleicht sogar Männerberuf ausüben, Maurer werden oder Schreiner und nicht nur Putzfrau. Im Talmud, dem Judenbuch, da wird es gesagt, der Mensch ist verpflichtet, jetzt pass auf, täglich folgende drei Segenssprüche zu sprechen. Bis heute sprechen sie das immer. Ein frommer Jude spricht dieses Gefasle. Gelobt sei Gott, okay, dass er mich nicht zu einem Nichtjuden gemacht hat. Gelobt sei Gott. Verstehst du, was kann ein Mensch, dass er Nichtjude geworden ist? Und die Juden sind sowieso gar keine richtigen Juden. Das sind alles Kasaren. Die kommen aus der Türkei. Die meisten Juden, es gibt ganz wenige echte Juden, die sind alle zerstreut worden in alle Welt. So, gelobt sei Gott, dass ich nicht ein Nichtjude geworden bin. Und dann, ich danke dir Gott, dass ich nicht zu einem Weib geworden bin. Du musst vorstellen, das ist ja schrecklich. Bis heute beten die Juden noch, Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau geworden bin. Und Gott, ich danke dir, dass ich kein Unwissender bin. Das sind diese drei Gebete, die Juden sprechen. Bis heute. Kannst nachfragen, wo du willst. Natürlich leugnen sie. Ja, das machen wir in der Synagoge, das machen ein paar Fromme. Aber im Judentum steckt es drin. Und so jemand heißt es, und jetzt pass auf, gerade nach diesem Gebet, wo das, was ich sprechen soll im Talmud, da heißt es, und so jemand, dass sich der böse Trieb also seiner bemächtigt, ich will Frau sein, ich will Mensch sein, ich will Junge sein, ich will das sein. Wenn sich der böse Trieb sich einer bemächtigt, so gehe hin an einem Ort, wo man dich nicht kennt, hüll dich in Schwarz ein und folge den Trieben deines Herzens. So eine Heuchelei. So eine Heuchelei. Und folge den Trieben deines Herzens. Geh einen fremden Ort, verschleiere dich und mach das. Und das Mädchen sagt, ich will doch keine Heuchlerin sein. Diesem Vater, weißt du, sie hat es nicht gesagt, sie hat den Vater lieb gehabt, war ein liebes Mädchen. Aber der Vater hat dieses vorgelesen, jeden Sabbat. Vorgelesen, so muss der Mensch sein. Und wenn du deinen Trieben nicht gehorchst oder nicht bemächtigt bist, dann geh an einem Ort, hüll dich schwarz ein und dann spiel Prostituierte oder sonst noch was. So, da wollte sie gar nicht mehr mit. Sie wollte gar nicht mehr erwachsen sein. Sie wollte ihre Triebe nicht unterdrücken. Sie kennt die Verstellung und die Wünsche. Da kommen doch die ganzen Leute zum Vater in der Seelsorge. Und dann hört sie das alles. Weißt du, du musst dich Gott fügen. Das ist das Gebot des Herrn. Und du musst dich dein Schicksal annehmen. Dieses Leben, weißt du, das geht vorbei. Vielleicht im anderen Leben, das du vielleicht besser hast. Und so vertröstet auf das andere Leben. Das Leben, das die Juden in der Synagoge lehren, ist total gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Da sitzen Männer und da sitzen Frauen. Nein, die Männer kommen vorne und die Frauen können von ferne zugucken. Und ich sage doch, die Scharia, die ist noch ganz harmlos in dem, was Talmud ist, das Judenbuch. Da heißt es, das Mädchen mit 3 Jahren und 1 Tag kann vergewaltigt werden, missbraucht werden, kann 6 haben. Verstehst du? Das ist im Talmud drin. Talmud erlaubt es. Also bitte, schimpft nicht auf die Scharia, schimpft auch auf den Talmud. Weißt du, sie wollte dieses Leben der Unterdrückung nicht, der Minderwertigkeit nicht. Sie wollte leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das klingt gut. Sie wollte als Mensch leben können und nicht als Monster, religiöses Monster. Die Tochter vom Rabbiner. Pastors Tochter. Ich weiß, meine Kinder haben große Probleme gehabt. Ich habe gesagt, Kinder, ihr seid ihr und euch darf nicht interessieren, was die Leute sagen. Ihr sollt euer Leben leben und euer Leben gestalten. Und verstehst? Und dann hieß es manchmal, ja, der Pastor erlaubt den Kindern viel zu viel. Ich habe meinen Kindern Freiheit erlaubt, denn wir sind zur Freiheit berufen. Und nicht, dass wir sie in Schranken weisen und pressen. Du musst so werden wie dein Vater. An dem sterben die meisten Leute. Am Vater. Nicht an den Problemen. An den Problemen, die der Vater oder die Mutter macht. Sie wollte nicht die Tochter des Synagogenvorstehers sein. Als Musterknabe und Musterkind hergenommen werden. Nehmt euch ein Beispiel an der Tochter vom Prediger. Weißt du, sie wollten nicht für Anstand und so weiter als Musterkind da stehen. Sie wollte ein ganz normales Kind sein. Sie wollte glücklich sein. Sie wollte Spaß haben am Leben. Sie wollte auch Dummheit machen lassen. Und warum viele Kinder ausflippen und sie nehmen sich die Freiheit, werden rauschgiftsüchtig, werden Gammler, werden Vagabunden, reisen die Welt und genießen das Leben. Manche Eltern verzweifeln. Verstehst du? Manche sagen, bitte, ich weiß, extra zu mir kommen, sind früher extra Leute gekommen, Mütter, Väter gekommen. Kannst du nicht meinem Kind ins Gewissen reden? Ich habe gesagt, nee, ich werde es nicht tun. Wenn der Heilige Geist nicht ins Gewissen redet, werde ich nicht ihnen ins Gewissen reden. Vielleicht sind sie glücklich. Und ich weiß es, als Horst sich bei mir bekehrt hat in Stuttgart in der Teestube, er hat sich bekehrt. Und dann kommt die Mutter von Celle, sie hat ihr eigenes Krankenhaus. Und jetzt, der Horst hat der Mutter Zeugnis gegeben, ich bin Christ geworden, ich liebe den Heiland und so weiter. Und glaubt die Mutter jetzt im Ernst, jetzt kommt er zurück und studiert auch Medizin und übernimmt die Klinik. War das einzige Kind, sie war geschieden, hat einen großen Hund gehabt, den hat sie sogar mitgebracht zum Seelsorgegespräch, diesen Köder, nur in aller Liebe, verstehst? Und der Horst ist in Afghanistan gewesen, diese ganze Drogenstraße entlang, war in Ashram in Indien und kam aus Rauschgesicht zu uns, hat sich bekehrt und sagt, Mama, du jagst nur dem Geld nach. Du willst nur Karriere machen. Du willst nur Ansehen haben und du willst, dass deine Klinik weitergeführt wird. Aber weißt du, Mutter, ich habe dich lieb. Und er wollte die Mutter umarmen und die Mutter macht gleich so. Sagt die Mutter, ich habe dich lieb, aber ich möchte mein Leben leben. Und das, wo ich von Stuttgart wegging, ich weiß nur eines, der Horst hat geheiratet, ist Postbote in Leonberg und sagt, da bin ich glücklich. Als Postbote. Und er war so ein guter Postbote, dass er sogar mit Ölfläschchen die Briefkästen geölt hat, damit sie nicht so quietschen. Da hat ein Herz gehabt und hat gerne, er war Postbote. Mutter, ich bin hier glücklich. Ich bin hier glücklich. Und weißt du, ein Mensch will glücklich sein. Auch vielleicht ärmlich. Weißt du, wenn er im Reichtum aufgewachsen ist, im Wohlstand aufgewachsen ist, er sagt, ich sehe, Mutter, du jagst nur dem Geld. Das habe ich noch mitgehört. Mutter, du jagst nur dem Geld nach. Das ist nicht das Leben. Das Leben will ich nicht leben. Ich kenne das Leben. Ich war ein Vagabund, ein Gammler, ein Hippie. So auch hier dieses Mädchen. Sie wollte nicht eine Ausnahme sein, eine Tochter des Dorfschullehrers, des Synagogenvorstehers und auch im Gemeindehaus zu wohnen. Sie wollte dem Vater keine Schande bereiten. Jetzt in diesem heiratsfähigen Alter verheiratet zu werden, womöglich noch gar nicht mehr wählen dürfen, wer mein Partner sein soll. Vielleicht will ich ledig bleiben. Was weiß ich? Ich war alles vorgeschrieben. Und das ist, was ein Mensch nicht möchte, Vorschriften. Er möchte sich selbst entfalten, kreativ sein. Und deshalb ist sie schon viel früher sterbenskrank gewesen. Krank nach Liebe, krank nach Sex, krank nach Leben. Und der Jairus geht zu Jesus. Das ist merkwürdig. Eigentlich ein Rabbi, ein Frommer, ein Pharisäer geht zum Herrn Jesus. Herr Jesus, komm und sag dem Mädel, sprich ihr ins Herz, dass sie sich fügt unserem Gesetz der Väter. Sag dem Mädchen, Kind, ehre dein Vater und deine Mutter. Sag ihr, tu, was er dir sagt. Aber der Herr Jesus kommt nicht zu tun und zu sagen, dass das Kind sich unterordnet und sich fügt und Vater und Mutter ehrt, auch wenn es in der Bibel drin steht. Er kommt gar nicht. Er wartet noch, bis das Kind gestorben ist. Weißt du, er wartet. Da kommt noch was dazwischen, da kommt die blutflüssige Frau noch dazwischen und so ein paar andere Sachen, was er noch erledigt hat. Nimm dein Leben. Und das ist, was ich hier predigen möchte und verkündige. In aller Freiheit, ob es einem passt oder nicht. Nimm das Schicksal Gottes in deine Hand und sag Gott, das hast du aus mir gemacht. Du hast mich zu einer Frau gemacht, zu einem Mann gemacht, zu einem Arbeiter gemacht. Was weiß ich so, was du mich gemacht hast. Ich nehme mein Leben aus deiner Hand und ich füge mich dir und nicht den Menschen. Verstehst? Oft wollen die Väter aus deinem Kind was Besseres machen. Sie selber haben es nicht geschafft. Jetzt soll das Kind oder die Mütter, die sollen besser haben, sollen studieren oder was auch immer ist. Der Heiland kommt nicht, um die Kinder wieder brav zu machen. Und der Heiland ist nicht, um die Kinder brav zu machen. Verstehst? Er ist nicht da in dieser Welt. Weißt du, man erzählt ihnen Geschichten, Heilandsgeschichten, aber diese Geschichten sind ganz was anderes. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was die biblischen Geschichten sind. Weißt du, die Religion will den Menschen gefügig machen, dass sie dem Teufel weiter dienen. Die Familienehre, denk an die Moslems. Familienehre. Das Mädchen will dann einen Deutschen heiraten. Und da wird sie umgebracht, wenn sie das nicht darf. Bis heute ist dieser Trend drin, was damals der Synagogenvorsteher hatte. Und das ist eine Botschaft auch für die Moslems. Die sollen es ruhig hören. Familienehre muss bewahrt werden. Und weißt du, was es ist? Stolz. Gott will vielleicht genau das Gegenteil zeigen. Und zeigen, weißt du, nicht die Ehre des Vaters aufbessern oder irgendwie, ja, verschönern. Jesu Ansicht, Absicht ist Erlösung. Jesus will die Menschen erlösen vom Fluch des Gesetzes, der Scharia, des Talmuds oder des Katechismus von mir aus. Verstehst du, von den ganzen Religionsvereinen, von diesen kirchlichen Dogmen und Gesetzen. Nächste Gottesdienste werde ich über Dogmen sprechen. Ich will einfach zeigen, der Herr Jesus ist gekommen, um die Menschen frei zu machen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus erlöst uns von den Traditionen, vom religiösen Fanatismus. Das Töchterlein des Jairus ist ein gutbürgerliches und gut behütetes Kind, aber es will leben, nicht nur im goldenen Käfig gefangen sein. Es will leben. Und der Vater ist der Chef des Religionsvereins und singt, Kind, du musst dem Allmächtigen alle Ehre machen. Weißt du, du machst Gott alle Ehre, wenn du das tust, was du tun solltest. Wenn du richtig lebst, gesund lebst und gesund leben als normal leben und nicht irgendwie religiös spinnen. Weißt du, der Teufel möchte uns in eine Schablone quetschen und zwängen und unser Leben verhindern und verstümmeln. Du musst so werden, so wie unsere Mutti vielleicht ist. Verstehst du? Religiös und fromm. Und die Mandakel für alle ist ein Fußabstreifer für jedermann. Das ist nicht Gottes Wille, dass du Fußabstreifer bist für jedermann. Aber die Mutter ist wahrscheinlich geworden. Und die Mutter gibt es ja weiter an die Tochter. Kind, füg dich doch, respektiert es. Aber das Kind sagt, du, ich fühle mich, ich bin nicht dem geschaffen, ich bin anders. Ich will in Freiheit leben. Gott will, dass du ein eigenständiges Leben lebst, ein glückliches Leben lebst. Das ist Lebe, das wahre Leben. Ein zufriedenes Leben, da bin ich richtig. So wie dieser Horst, ich bin Postbote, trage jeden Tag Brief aus, bin an der frischen Luft. Mutter, was will ich mehr? Ich bin glücklich. Er hat drei Kinder. Als ich von Stuttgart wegging, hat er drei Kinder gehabt. Verstehst du? Er war glücklich. Und genau das ist, was der liebe Gott will. Er will nicht, dass du große Karriere machst wie die Mutter und nur noch hinterm Geld herjagst oder Titel oder so erfolgreich bist, eine tolle Klinik hast. Weißt du, Gott will, dass du ein angenehmes Leben hast. Angenehm, dass du es annehmen kannst und sagst, danke Herr. Danke, Herr, dass ich Briefe austragen kann, dass ich da glücklich bin. Oder vielleicht, dass ich putzen darf und kann, dass ich doch mich am Leben recht und schlecht übers Wasser halten kann. Weißt du, Gott will, dass du ein eigenverantwortliches Leben lebst und nicht etwas überspannst und übertreibst. Und jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Jeder Mensch weiß, das ist, was Gott von mir will. Vor allem Kinder wissen es, was gut und richtig ist. Denn Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Kinder wissen es noch. Die Kinder wissen es noch. Die Kinder wollen nicht Doktor werden und Rechtsanwalt werden und was weiß ich. Die Kinder wollen Polizist werden, Müllabfuhr oder sonst irgendwo noch. Das wollen Kinder. Das imponiert sie. Und die meisten haben keine Kinderseele mehr. Sie haben Angst von der Kinderwahrheit. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt den Himmel vergessen, die Nähe Gottes vergessen, ihr kommt Gott gar nicht nach. Na, weißt du, und das ist, Kind Gottes zu sein, Gott nah zu sein. Du musst Kind werden. Die Frommen haben nicht mehr das im Geist in ihrem Sinn. Sie haben es verlernt. Sie sind Menschenknechte geworden vom Vater und Mutter. Lass Vater und Mutter. Und Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Du musst dem Vater und Mutter auch absagen. Viele leben ein Schattenleben, ohne Selbstwertgefühl, ohne Selbstvertrauen. Das hat man bei ihnen so im Laufe der Jahre alles zerstört und abgebaut und sie geistig und geistlich gelähmt. Das Mädchen, das Kind, hat diese Schwindel durchschaut. Du, die Kinder sagen die Wahrheit. Verstehst du, die Kinder sagen die Wahrheit. Ich weiß von meinen Kindern, Papa, guck guck mal, die ist so geizig. Da sind wir irgendwo eingeladen gewesen und so weiter. Und da hat es Kuchen gegeben. Und dann haben sie reingeguckt, wie viel Kuchen wir essen. Die sind geizig, verstehst du? Und die Kinder haben gesehen, die denken, wir werden alles aufessen bei denen. Und ich habe langsam gelernt, weißt du, Schwaben sind geizig. Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, dass ich so denke. Aber die sind geizig. Die sagen, da, nimm, genieße das. Aber im Hinterkopf denken sie, hoffentlich essen sie nicht alles auf. Und da sagt das Kind ganz laut und die hören es noch. Kind, die haben Angst, oder sie sagen, Mama, die haben Angst, dass wir ihr Kuchen aufessen. Die essen es nicht, die gucken nur zu. Die haben Angst, wir essen ihr Kuchen auf. Kinder sagen die Wahrheit. Wenn du wissen möchtest, was der Wille Gottes ist, hör auf ein Kind mal. Sag, Baby, was sagst du? Vielleicht war es ihre eigene Mutter hier so unterjocht. Wahrscheinlich, man gibt es weiter, der Tochter gibt man weiter für das, was man gelernt hat. Kind, füg dich doch, füg dich doch, füg dich doch. Vielleicht war die Mutter auch verzweifelt und gesagt und manchmal geheult unter diesem Joch des Synagogenvorstehers, des Pastors, des Bruders, des Hauskreisleiters oder was weiß ich. Und sie, vielleicht wollte sie öfters sterben und sich das Leben mal nehmen wollen. So viele Frauen nehmen sich das Leben, weil sie das nicht mehr ertragen. Dieses Joch, eine Sklavin der Religion zu sein. Sie glauben an Gott. Die Menschen glauben an Gott, da haben sie kein Problem, an Gott zu glauben. Aber sie haben Probleme, sich zu unterjochen, sich zu versklaven. So wollte er nicht mal weiterleben unter der Autorität der Ältesten und ihren blöden Vorschriften. Und ich sage blöden, weil das hat Jesus so gezeigt und demonstriert uns immer wieder. Das darfst du nicht und das sollst du nicht. Und das ist unanständig und das gehört sich nicht. Und das machen wir bei uns nicht. Wir sind Juden, wir sind das auserwählte Volk, wir sind was ganz Besonderes, Kind. Lauter Tabus und lauter Schuldgefühle wurden den Mädeln eingeredet. Und ihre Krankheit war psychosomatisch. Sie wehrte sich dagegen. Sie wollte nicht in diesem Käfig drin sein. Sie wollte unabhängig sein und selbstständig sein und nicht immer bevormundet werden. Das darfst du nicht. So wie die Gebote sind, du sollst nicht, du darfst nicht und so weiter. Mag schön und gut sein, diese Gebote, aber die machen nicht fix und fertig. Und die ganzen Vorschriften, das war ihr Todesurteil. Sie sagt, Papa, in ihrem Herzen, Papa, ich will nicht sterben. Also, sie hat es ernst genommen, was der Papa vorgelesen hat, Samstag für Samstag, aus dem Judenbuch, dem Talmud. So jemand, dass sich der böse Trieb seiner bemächtigt, so gehe lieber an einem Ort, wo man ihn nicht kennt, im Jenseits, an einem Ort und hülle sich in Schwarz, Beerdigung, alles schwarz und dunkel, alles nur, weißt du, eine schwarz ist die Farbe der Hölle. Schwarz sich anziehen und dann folge deinem Triebe. Manche Leute glauben, sie können nur im Himmel sich entfalten. Nein, du solltest auch lernen, hier auf dieser Erde sich zu entfalten. Sie wollte das wahre Leben leben. Sie war ehrlich. Das religiöse Judentum war ihr lebensbedrohlich. Das Mädchen wollte nicht mehr. So machen wir der Vater. Sie wollte das Erbe des Vaters nicht mehr weiter fortführen. Und wir leben heute das Ähnliche, ich denke nur bei Magersüchtigen, das ist das Syndrom, was wir immer wieder erleben und sehen, Magersüchtige. Und das Mädchen war wahrscheinlich magersüchtig. Und ich werde jetzt auch den Babweis dazu antreten. Eine Entwicklung, die in der Pubertät passiert, magersüchtig. Ein Mädchen hat Angst, Frau zu werden, lässt lieber ihren Körper aushungern, so langsam den Suizid herbeizuführen, so auf, ja, sicher. Da spielt Sexualität eine Rolle, die Angst vor Sex, eine starke Rolle, die Aggression gegen den Vater und bei dem Jungen ist es die Aggression gegen die Mutter. Magersucht ist immer ein Protest gegen Überversorgung, wie bei diesem Horst. Also ich will alles, er hat Abitur machen sollen und dann hat er abgebrochen und ist nach Afghanistan abgehauen, hat nur noch Haschisch geraucht. Verstehst? Diese Überversorgung, diese Überverwöhnung. Ich habe in Stuttgart zu Vonhausen einen anderen Jungen gehabt, der sich bei uns bekehrt, auch bei den Jesus People. Und dann kommt der Vater zu uns und will den Sohn abholen. Und dann sagt er zu mir, ich möchte meinen Sohn wieder ins Leben zurückholen. Dann sage ich, Papa, Was war das Leben deines Sohnes? Ja, es ist egal, was er war, aber besser als bei euch in der Sekte. Du siehst also diese ganze Aufstand und der Junge war bei uns glücklich und er sagt, Papa, mach was du willst. Mach was du willst, ich bleibe hier. Ich kenne dein Leben als Arzt. Ich habe einen anderen gehabt, ich weiß den Namen nicht mehr genau, der ist extra, da war ich noch nicht in Berlin, der ist extra von Heilbronn hier nach Berlin gefahren, um seinen Sohn aus einer WG rauszuholen. Und er hat schließlich seinen Sohn irgendwo in einer WG in Kreuzberg gefunden. Und dann sagt der Junge, Papa, ich möchte nicht zu dir. Ich möchte hier leben. Ich möchte kiffen und ich möchte süchtig sein und ich möchte das und das. Ich lebe hier und ich möchte nicht das Leben in deinem Geldrausch und so weiter leben. Kinder suchen Heil. Und die wissen, wo sie Heil finden. Und wenn sie nicht bei Gott finden, dann suchen sie in der Welt. Und dieses Mädchen war genauso ein Tipp. Menschen wollen nicht wie Zootiere behandelt werden, wohlversorgt, verzettelt und verzogen. Was siehst du, wo das hinführt? Die Tochter des Jairus, eigentlich heißt es das Töchterlein des Jairus. Das Töchterlein des Jairus. Sie hat alle Symptome einer Magersüchtigen. Und bis Jesus zu ihr kommt und sagt, steh auf, Kind, steh auf. Und weißt du, was das Erste ist, was der Herr Jesus ihr sagt? Gebt ihr zu essen. Verstehst du? Gebt ihr eine Banane oder sonst was. Gebt ihr zu essen. Und er macht einen Schluss mit der ganzen Magersucht. Man kann ein Kind, einen Menschen zum Tode lieben. Man kann. Egal wer es ist. Und hier haben wir so einen Menschen. Und so ein Mensch sagt, weißt du, ich will alles richtig machen. Ich will meinen Daddy nicht verletzen. Aber ich möchte auch keinem lästig sein. Und auf die Nerven gehen. Oder schaden. Lieber sterbe ich. Das ist die Geschichte, was Jesus hier von dieser Auferstehungsobjektion sagt. Sie ist eine Person, sie hat Angst vor sich selber. Sie will keine Frau oder kein Mann sein oder werden. Lieber will sie solch ein Mensch sein wie ein unschuldiges Kind. Ich möchte einfach leben. Lieber gehe ich in der Drogenszene, lieber gehe ich auf den Breitscheidplatz und gamble dahin. Verstehst du? Und ich, nicht, dass sie nicht das können, sie können auch ein anderes Leben geben. Der Staat würde ihnen auch das geben. Aber sie haben was anderes im Kopf, im Herzen. Es ist ein verzweifelter Versuch, aus der Welt auszubrechen. Das Mädchen stirbt lieber. Und dass die Leute sagen, ja, dieses arme Kind ist gestorben an der Krankheit. Obwohl damals Magersucht noch gar nicht so erforscht war, wie wir es heute haben. Und dann, Jairus sagt, ich habe schon alles probiert, alles zwecklos. Und dann heißt hier, was die Leute dann kommen, als sie gestorben ist, Herr Meister oder Rabbi, bemühe dich nicht. Deine Tochter ist gestorben, sei doch froh, jetzt ist sie weg. Bemühe nicht. Du siehst, er hat sich bemüht für das Mädchen. Und da siehst du, wer an dem Tod des Mädchens schuld ist. Der Rabbi Jairus selber. Durch seine übertriebene Fürsorge, durch seinen frommen Erziehungsstil, seine Weltsicht, diesem Judentum da, dem Fluch des Gesetzes. Was soll man einem Menschen wie Jairus sagen? Was sollte ich sagen als Seelsorger, als Prediger? Zuerst lass Jesus kommen. Und als Jesus kam, hat er zuerst die ganzen Klageweiber rausgetrieben. Du siehst, wie die schon organisiert waren. Die waren schon darauf vorbereitet. Das Kind stirbt, da kommen der ganze Trauerzug. Die Klageweiber, die waren schon bestellt. Das ist der ganze Chor, das ganze Geheule, das Haus ist voller Geheule. Jesus treibt die Klageweiber raus und zeigt dem Jairus, was er angerichtet hat mit diesem Kind. Mit seiner Überfürsorge und Überliebe. Was für einen seelischen Schaden und Knacks das Mädel bekommen hat. Du kannst den Leuten oft gar nicht die Wahrheit sagen. Zuerst müssen die Klageweiber raus. Die ganzen Kritiker. Jairus, er hat seine Tochter nicht leben lassen mit seiner Wahnidee des Gesetzes. Der Herr will das so. Nein, der Herr will das gar nicht so. Der Herr Jesus will, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, Jesus sagt ihm hier, Markus 5, Vers 36, fürchte dich nicht, Jairus, glaube nur, fürchte dich nicht. Das Kind will nichts Verkehrtes. Das Kind will nur ihr Leben leben. Sie will nur glücklich sein. Und bevor das Mädchen auferweckt wird, muss erst der Jairus aufwachen, was er falsch gemacht hat. Der Vater Und oft habe ich, wenn gerade hier solche Fälle in der Seelsorge waren, ich muss es zuerst auch mit den Eltern sagen, Vati, du denkst viel zu viel an deine Tochter, du liebst sie über alles, weil sie dir so wertvoll ist, oder die Mutter. Ich muss immer wieder in der Seelsorge sagen, lass doch den Zirkus. Das Kind will selber leben. Sie will selber fliegen lernen. Sie will selbst das Leben gestalten. Und sie, weißt du, sonst, wenn der Vater nicht geheilt wird, geht der Zirkus zu Hause weiter. Wenn der Vater nicht durchblickt und wenn der Vater nicht kapiert, um was es geht nicht um die Gesetze und Regeln und Vorschriften und Dogmen. Jairus muss zuerst mal von der Angst erlöst werden. Mein Kind könnte sich versündigen. Mein Kind könnte mich in Verruf bringen. Mein Kind könnte uns Schaden zufügen. Nun, na und? Denn alles, was er aus Fürsorge für das Kind tat, tat er nur aus Angst, vom lieben Gott bestraft zu werden. Er kann seinem Hause nicht vorstehen. Vieles, ich könnte da so vieles hineinlesen. Und ich lese, wenn ich so über den Text meditiere, was da drin stehen könnte. Aus Angst, dass er bei den Juden in Ungnade fällt. Da, guck mal dein Mädel an, deine Tochter, die läuft in Jeans. Die bedeckt ihr Haupt nicht. Die vermummt sich nicht. Was weiß ich, die trägt keine Burka. Ich weiß nicht, was für Regeln damals noch gang und gäbe waren. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue Gott. Und Jairus darf jetzt nicht so einfach seine Tochter von sich stoßen und gleich Trauerchor bestellen, bevor er zu Jesus geht. Und gleich entsorgen und beerdigen innerhalb von 24 Stunden. Weißt, die Familie hat alles organisiert schon für die Beerdigung, weil sie haben schon gesehen, das Kind baut nach und nach ab. Es ist nicht mehr das, was es sein sollte, was es wollte. Dieses glückliche Mädel im Sandkasten, das singt und Blümchen sammelt und was weiß ich, was es auf der Wiese macht. Die Familie war religiös verrückt und sie haben das Kind so zugerichtet und das Kind aufgegeben. Jesus zeigt, was echte Kindesliebe ist. Und er weckt das Mädchen auf. Und erst als Jairus seine Tochter aufgab, konnte Gott an diesem Kind etwas tun. Und ihr Leben, ihr wahres Leben, ihr zurückgeben. Jesus fragt die Leute, warum weint ihr? Warum klagt ihr? Warum seid ihr so enttäuscht? Warum seid ihr so mutlos? Das Kind ist nicht gestorben, sagt er. Hör mal, die lachen Jesus aus sogar. Es war ihnen lächerlich. Er sagt nur, das Kind, das Mädel schläft nur. Weißt du, was der Herr Jesus sagt? Das Kind schläft nur. Lass doch das Kind endlich mal in Ruhe. Lass doch das Kind mal in Ruhe. Und sie lachten Jesus aus, verspotteten ihn, weil sie nicht verstanden haben, was es bedeutet. Sie glaubten, nur der Tod ist sicher. Und sie haben keine Ahnung, was Jesus wirklich will und tut. Lasst, das Kind schläft noch. Ich komme und wächst auf. Genauso wie beim Lazarus, der stinkt. Ich komm's und wächst auf. Jesus lässt die Klageweiber rausgehen, denn solange die da sind, kann nichts passieren. Er nimmt nur seine drei Jünger mit hinein und Vater und Mutti. Und dann berührt er das Kind und er gibt dem Kind Selbstständigkeit wieder. Er sagt nicht, Kind, du musst jetzt ein braves Mädel werden. Nein, sei das, was du willst und was du sollst und was du kannst. Das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und während er das Kind an der Hand fasste, sagte Talitha Kumi, babylonisch oder chaldäisch, Kind, Lämmlein, steh auf. Kindlein, steh auf. Talitha Kumi. Und das zeigt mir da, weil er Talitha Kumi sagt, und weil es bei uns auch nicht übersetzt wurde, sondern bei uns auch in der Bibel so heißt, was er sagte. Talitha Kumi, da steht es, das heißt so und so. Aber er sagte das in chaldäisch. Warum? Weil der Talmud aus Babylon kam und nicht vom Himmel. Und weißt, das Kind war versaut durch diesen Talmud. Mädchen, steh auf, wage ruhig den Aufstand. Steh auf, wage ruhig den Aufstand. Du hörst vielleicht etwas, was du hier bisher noch nie in dieser Geschichte gehört hast. Aber mir ist wichtig, dass du es verstehst. Stell dich wieder auf deine Beine. Lerne selber das Laufen. Frag nicht immer, Papa, darf ich das? Papa, kann ich das? Papa, ist das richtig? Papa, hör doch auf, ständig den Papa zu fragen. Frag den lieben Gott. Er ist der rechte Vater. Und geh deinen Weg, Kind. Du bist alt genug. Mit 12 Jahren bist du religionsmündig. Also, entscheide selber, was ist richtig und was ist falsch. Und das Unglaubige passiert, dass dieses Mädchen wagt aufzustehen, weil Jesus ihr die Hand ausstreckt und sagt, Kind, Talitha Kumi, steh auf. Und zwar zu dem Geist, der dieses Kind kaputt gemacht hat. Er spricht in Chaldäisch, man muss zu den Geistern in der Sprache sprechen, wo sie verstehen. Talitha Kumi. Jesus hat ihr ihren Lebenswillen beglaubigt, dem Kind Recht gegeben, das Kind auf eigene Beine gestellt. Sie sitzt da, gebt ihr zu essen. Halleluja. Fantastisch. So ist der Heiland, gebt ihr zu essen. Ja, aber das kann das Kind nicht essen. Das hat schon lange das nicht mehr gegessen. Ich kenne doofe Leute, Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, dass ich so sage und denke, auch hier in Berlin, ja, ich kann kein Brot essen, ich vertrage kein Mehl, ich vertrage das nicht, ich vertrage das nicht, ich vertrage das nicht. Und die wundern sich, wenn sie krank sind. Du verträgst alles. Glaub mir das. Ich vertrage das nicht. Gott hat alles gereinigt. Aber weißt du, wir machen so Gesetze, so Regeln. Ganz besonders die Veganer, weißt du, mit der Religion, alles was mit der Religion zu tun hat, auch die Ernährung. Gott hat alles wachsen lassen. Du sollst essen und dir schmecken lassen. Aber das darfst du nicht. Das essen wir nicht. Es fehlt nur noch, dass der Herr Jesus gesagt hat, gib dem Kind ein Schnitzel. Er hat nichts gesagt, was? Lass das Kind was essen. Jesus hat ihren Lebenswillen wieder beglaubigt. Kind, du hast Recht, auf dein Leben zu stehen, dein eigenes Leben zu leben, dein eigenes Leben zu gestalten. Was der Vater Jairus nicht tat, das tut jetzt Jesus. Du bist kein Sklave mehr von deinem Vater. Du bist jetzt religionsmündig. Kannst ja heiraten. Verstehst du? Und du sollst Vater und Mutter jetzt zurücklassen. Ehre sie, sie sind gut. Danke Vater für Vati und Mutti. Aber du gehst deinen Weg jetzt. Und du richtest dein Leben nicht nach dem Religionsverein. Ob das evangelisch ist, oder katholisch ist, oder muslimisch ist, oder jüdisch ist, oder was weiß ich, wie dieser Religionsverein heißt. Du richtest dein Leben nach Gott, nach dem Wort Gottes. Jesus kam uns zu erlösen, zu befreien, die vom Satan überwältigt waren. Und Satan hier, das war der Jairus, der Synagogenvorsteher selbst. Das war der Satan. Du glaubst gar nicht. Weißt du, wir denken Vati und Mutti, unser Papa, Synagogenvorsteher, was das Kind darunter gelitten hat, was es ausgehalten hat. Denk drüber nach. Mit, was sie alles verkraften mussten mit dieser übertriebenen Religion. Alles ist verdammt, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Ich darf draußen gar nicht laufen, länger als 1,2 Kilometer am Sabbat oder vor dem Sabbat. Und nach der Auferstehung hat Jesus verboten, groß darüber zu reden. Jetzt pass auf, noch was. Auch eine große Wahrheit. Erzählt nicht, was ich gemacht habe. Erzählt nicht, was ich gemacht habe. Wie ich das Kind auferweckt habe. Ihr habt dem Kind das Leben zurückgegeben. Das, was eure Religion oder Religionsverein euch verboten hat. Macht keine große Reklame. Bei Gottes Wundern, weißt du, da müssen wir manchmal schweigen lernen. Einfach hinnehmen. Wir müssen die Wunder Gottes verkündigen. Die Wunder Gottes sind, er sandte Jesus, hat Jesus auferweckt, er hat Jesus in den Himmel genommen und hat uns den Heiligen Geist gesandt. Das sind die Wunder Gottes. Alles andere sind normale Auswüchse des praktischen Lebens. Erzähl dich. Jetzt, das ist der Weg. Jesus wollte nicht Brotkönig werden. In Johannes 6, Vers 22. Die Leute wollten ihn zum Brotkönig machen, als er damals die Tausende gespeist hat. Er wollte nicht. Er sagt, jeder muss Gott persönlich erleben. Und dieses Kind hat jetzt was erlebt. Das soll ihm nicht genommen werden. Wie soll er erzählen, was passiert, wenn Gott Jesus gesandt hat. Die Toten werden auferstehen, sie werden seine Stimme hören. Und jeder selbst soll das erfahren, wie er wieder auf die Beine kommt, wie er wieder das Leben in den Griff bekommt, das wahre Leben, das richtige Leben. Und das muss jeder selber entdecken. Weißt du, wenn wir anfangen, den Leuten was zu erzählen, dann versuchen sie uns zu kopieren. Ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, der bei mir auch ab und zu mal gepredigt hat, die Gemeinde schon vorher geleitet hat, oder diese Gruppe. Und der hat erzählt, unter der Neckarbrücke habe ich den Herrn erlebt. Die Herrlichkeit Gottes. Der Himmel war offen. Schön. Wir haben unseren Helge gehabt, einen lieben Bruder, der sich auch bekehrt. Der betet einen ganzen Tag unter der Neckarbrücke, kommt nach Hause, erzählt dann diesem Bruder, Otto, ich habe einen ganzen Tag gebetet, ich habe nichts erlebt. Weißt du, jeder erlebt Gott anders, individuell. individuell. Und deshalb du kannst dein Erlebnis, was du mit Gott gemacht hast, nicht auf andere übertragen. Nicht auf deinen Sohn, nicht auf deine Tochter, nicht auf deine Frau, nicht auf deinen Mann. Auf niemand. Auch nicht auf andere Geschwister. Ihr müsst es so erleben. Deshalb, wenn Gott dir was gesagt hat, hat er dem anderen noch nicht gesagt. Und es gilt auch nicht für den anderen, es gilt für dich. So, Jesus kam, uns die Menschen zu befreien von diesen ganzen äußeren Umklammerungen, damit die Menschen wieder anfangen, an sich selbst zu glauben. Und dann kannst du erst an den allmächtigen Gott glauben. Solange du nicht an dich selbst glauben kannst, dich selbst nicht annehmen kannst, kannst du Gott und Jesus Christus und nichts annehmen. Du musst zuerst mal dich selber verstehen. Und wenn du verstehst, dein Leben, was das ist, was dich unterdrückt, was dich fertig macht, was dein Immunsystem zerstört, dann kannst du sagen, das möchte ich nicht haben. Und ich möchte ein anderer Mensch sein, eine andere Frau sein, ein anderer Mann. Weißt? Und dann, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wirst du ein anderer Mensch automatisch. Aber solange er nicht kommt, passiert nichts. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast, du hast uns Gaben gegeben und du willst, dass wir die Gaben gebrauchen und die Dinge ausleben, die du in unser Leben hineingelegt hast. Herr, und hilf, wenn irgendwo noch Menschen umklammert werden von allen möglichen Dingen aus dem Religionsvereinen, welcher Art auch immer. Religion rettet uns nicht, nur Christus rettet uns. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Vater, ich segne alle, die jetzt dem Wort zuhören. Heile sie und befreie du sie. Vater, in Jesu Namen, von all den dunklen Mächten, ob das Vater und Mutter ist, von dieser inneren Verletzungen, von der inneren Ablehnung, welcher Art auch immer, dass die Menschen sich zerstören durch Magersucht oder welche Sucht auch immer sein mag, das ist nicht das Leben. Du willst, dass wir ein erfülltes Leben haben und nicht ein mageres Leben. Ein erfülltes Leben. Halleluja. Erfüllt von Freude, erfüllt von Frieden, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ich segne meine Geschwister und meine Freunde jetzt ganz besonders in Jesu Namen. Amen. Preis Gott.